Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview. Das Interview oder das Gespräch mit den absolut interessantesten Leuten, die es in der Schweiz überhaupt gibt. Und da gehören selbstverständlich auch Kollegen von uns dazu. Also ich muss fast sagen, David gegen Goliath, oder? Also ich habe jetzt den Goliath vis-à-vis und der kleine David ist hier bei Aktiv Radio. Wobei, wenn man denkt, dass wir über 500 Cracks bei uns am Mikrofon haben, dann sind wir vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig. David, ich begrüße ganz herzlich einen Mann, den ihr von der SRG, vom SRF her kennt. Er ist der Wirtschaftsjournalist. Er ist der, der komplizierte und schwierige Vorgänge so kann umformulieren kann, dass wir Normalsterblichen das eben auch verstehen können. Ich begrüße ganz herzlich den Chef vom Eco Talk und der früheren Sendung Eco vom SRF, der Reto Lipp.
Vielen Dank, bitte. Total froh, wieder bei euch war im Aktivradio. Und da können wir uns all die Erinnerungen, weil du gesagt hast, David gegen Goliath. Ich habe früher in einem Lokalsender gearbeitet und im Radio Z. Und da sind wir eben auch ein bisschen David gewesen und haben uns auch so, sind uns auch so vorgekommen. Und von dort her tut es mich gerade ein bisschen zurückbeamen in all die Radiozeiten.
Es ist auch noch schön, wenn man so einen Find hat. Das ist noch gut, oder?
Das ist meistens das, gut. Das sieht man auch international, oder? Ja, das geht der internationalen Politikgrössen auch so. Die brauchen immer irgendein Find. Bild, um sich das
auch in der Wirtschaft, glaube ich. Die Wirtschaft ist einfach effizienter, wenn sie ein gewisses Findbild hat, oder?
Ja, ein Mitbewerber, sagen wir jetzt mal einen Mitbewerber oder ein Konkurrent oder ein ja, einfach Wettbewerb. Wettbewerb bringt schon, ja.
Reto, du bist schon viele, viele Jahre beim Schweizer Fernsehen. Das heisst ja SRF. SRF ist gleichzeitig Radio und Fernsehen. Früher war das noch Trend. Heute ist das Gleiche. Also wenn man von SRF 1 redet, weiss man nicht mehr recht, ist jetzt das Radio oder ist jetzt das Fernsehen. Wenn du zurückdenkst an die allerersten Tage, wo du bei der SRG deinen Job antreten hast und du schaust den Job von gestern an, von deiner Sendung, von gestern oder vorgestern oder so, was hat sich für dich negativ und was hat sich positiv verändert?
Ui, das sind Fragen, wie du sagst, so wahnsinnig lang bei der SRG oder beim SRF. Das sind 17 Jahre, das kann man lang nennen, aber ich mache jetzt 40 Jahre, mache ich Wirtschaftsjournalismus inzwischen. Ich bin ein Fossil und von dort her finde ich jetzt 17 Jahre in dieser ganzen Karriere gar nicht so lang. Ja, was hat sich verändert? Verändert haben sich vor allem natürlich die technologischen Bedingungen. Inzwischen haben wir neuerdings sogar, dass wir EcoTalk First, Online First machen. Das heisst, bevor er überhaupt auf dem Sender ist, als linear das Programm ist online. Das ist zum Beispiel eine der ganz, ganz radikalen Änderungen. Natürlich hat sich technologisch wahnsinnig viel verändert, aber ich finde, journalistisch gesehen hat sich nicht so viel verändert. Es geht immer noch darum, guten Journalismus zu machen, Wirtschaftsjournalismus, der etwas erklärt, der versucht, Zusammenhänge darzustellen, der versucht, ein bisschen langfristiger zu denken und den Leuten irgendwie das Gefühl geben, doch jetzt haben wir irgendein bisschen etwas verstanden. Und vor allem, ich sage immer den Leuten das Gefühl geben, wir gehören alle zu dieser Wirtschaft dazu. Es gibt oft so, dass die Leute das Gefühl haben, da bin ich und irgendwo nebenzu ist die Wirtschaft. Und das ist ein völlig falsches Gefühl. Wir sind wirklich alle Teil davon. Wir verdienen unser Geld da, wir sind Steuerzahler, wir sind Konsumenten. Und wir haben vielleicht ein Häuschen, oder? Sind wir von der Inflation, von den Zinsen abhängig? Oder wir sind Mieter, auch das. Also wir sind alle Teil dieser Wirtschaft.
Also du sagst eigentlich, es hat sich gar nichts geändert. Also am ersten Tag, wo du dort ins Büro gekommen bist,
nein,
ist genau gleich.
Natürlich hat sich die Konkurrenzsituation extrem verändert mit den sozialen Medien. Und die Geschwindigkeit ist nochmal wahnsinnig groß. Und ich glaube, das ist das grosse Problem, das wir Journalisten haben. Zum Beispiel vor 30 Jahren, als ich angefangen habe im Radio Z, habe ich auch schon Wirtschaftsjournalismus gemacht. Dann gehst du an eine Pressekonferenz von Rost damals, so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Und da wird kein Gewinn bekannt geben. Da gibt es nur den Umsatz. Warum? Gewinn spielt damals gar keine Rolle, weil wir damals noch die stille Reserve hatten. Das heisst, die Firmen haben einfach können, wenn sie einen Verlust gemacht haben oder weniger guten Gewinn, haben sie einfach stille Reserven aufgelöst. Und wenn es gut gelaufen ist, haben sie stille Reserven gebildet. Der Gewinn hat keine Rolle gespielt, man hat eigentlich nur den Umsatz bekannt gegeben. In der Zwischenzeit hat sich das total gekehrt. In der Zwischenzeit haben wir eine totale Informationsflut. Ich meine, die Geschäftsberichte von diesen Firmen wie UBS sind irgendwie 300 Seiten. Das heisst, wir kommen von lauter Bäumen, sehen wir den Wald nicht mehr. Das ist das eine Problem des Journalismus. Und das andere Problem ist einfach die Geschwindigkeit. Das muss immer alles sofort auf dem Sender sein. Alles rennt, alles muss Push-Meldungen rauslassen und das bedingt oder das bringt einfach Gefahr von falschen Informationen. Gar nicht so sehr, weil wir Journalisten irgendwelche falschen Informationen verbreiten, aber die Fehleranfälligkeit wird einfach enorm viel grösser. Wenn ich jetzt gerade, wenn ich keine Zeit mehr habe, mir 5 Minuten Gedanken zu machen, was schreibe ich jetzt, und es muss automatisch gerade rausgehen, weil heute viele Leute das Gefühl haben, ich muss ja schneller sein als der Konkurrent mit meiner Push-Meldung. Dann gibt es einfach mehr Fehler. Und das führt wieder dazu, dass unser Berufsstand nachher ein bisschen in Verruf kommt. Und dann heisst, die erzählen da wieder irgendeinen Schmarrn. Das hat sich schon sehr stark verändert.
Wir haben in einer anderen Sendung, die dürfen privat ein bisschen näher lernen kennen und die vorstellen. Also jeder, der das gerne hören möchte, kann das abrufen bei uns im Archiv unter Reto Lipp. Und darum gehen wir ein bisschen heute weniger auf dich als Person, sondern mehr auf die, halt auf die Wirtschaftsthemen ein. Aber etwas möchte ich gerne gleich noch von dir wissen. Du hast mal irgendwann mal gesagt, ich liebe Kitsch in jeder Form.
Ja, genau.
Was heisst ja,
das? Das war, wir sind, der Blick hat irgendeine Story machen und dann ist es darum gegangen, auf Weihnachtsmärz zu gehen. Das war eine Geschichte, gewesen, Prominente gehen auf Weihnachtsmärkte und ich habe dann gedacht, da ich ein bisschen frankophon angehaucht bin, gehen wir zum Unter auf den Weihnachtsmarkt und dort hat es natürlich sehr viel Kitsch gehabt und ich habe sogar noch da so ein wunderbares ein Glasgefäß da beim Glasgefäßblaser machen und dann habe ich eben gesagt, ich finde eigentlich Kitsch noch schön, doch ich finde, ich bin jetzt nicht jemand, wo ich es gerne so ein bisschen kitschig.
Also jetzt haben wir das Thema hinter uns. Privat ist erledigt.
Gut.
Vor einer Zeit ist etwas über einen News-Ticker geflattert und das hat geheissen, China verbannt Microsoft und Intel von seinen Computern. Es droht eine neue Tech-Weltordnung. Ich glaube, das kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil wenn ich nämlich am Morgen ins Büro kommen und den Computer anstellen, dann chattert dort das Microsoft Windows auf. Und das habe ich vor 30 Jahren gemacht, ist irgendein Microsoft Windows aufgechattert, am Anfang noch ein DOS und dann ist ein Windows gekommen. Und für mich ist das absolut selbstverständlich, wenn ich irgendwie jemand anderem im Büro bin und ich lasse sie Kompi an, dann kommt dort alles Microsoft Windows. Und der Prozessor ist meistens ein Intel-Prozessor drin, vielleicht mittlerweile hat es auch noch ein paar AMD-Prozessoren drin, aber dann hat sich es dann irgendwie öppe. Dann fliege ich nach Paris und dort lasse ich einen Computer an. Dort läuft alles Microsoft Windows. Es geht einfach Französisch mit mir. Und mit der KI vielleicht jetzt dann auch Deutsch gleichzeitig. Oder ich gehe nach New York und dann geht es halt Englisch mit mir. Aber es ist immer das gleiche Betriebssystem. Also wir haben uns daran gewöhnt, einen Computer starten, gleich Microsoft. Und jetzt kommt...
Wobei, nein, es könnte ja auch noch Apple sein. Es könnte ja auch noch...
Ja, genau.
Es könnte ja auch noch Apple sein.
Genau, aber...
es gibt schon noch etwas anderes.
Hast du einen Apple in dem Fall?
Nein, ich habe jetzt eben auch Microsoft, aber und wir im Fernsehen haben auch Microsoft, stimmt. Aber es gibt ja auch noch andere, die Apple
haben. Selbstverständlich, aber wenn wir sagen, es ist...
Ich würde sagen, die meisten Journalisten haben Apple so privat. Ja,
jetzt möchte ich aber zurückgehen nach China. Aha. Und die Amerikaner haben ja Chinesen blockt mit Huawei und haben Huawei, den Handys verboten, Android, das Betriebssystem, auf ihre Geräte drauf zu tun. Und Huawei hat müssen ein eigenes Betriebssystem, das Harmony, erfinden und machen und ist heute bereits eines der wichtigsten Betriebssysteme in ganz China. Jetzt, wenn du das hörst, China verbannt Microsoft und Intel von seinen Computern. Was sagt dir das?
Ja, das sagt mir, dass da natürlich ein Wirtschaftskrieg im Gang ist. Also ich meine, das sind jetzt zwei Mächte. Das eine ist die Macht Nummer eins und die nächste Macht Nummer zwei und die möchte gerne mindestens so gut dastehen wie die Macht Nummer eins. Und da passiert jetzt natürlich ein Wirtschaftskrieg. Es ist ja so, dass die Amerikaner haben vielen Firmen überhaupt mal untersagt, Chips zum Beispiel nach zu liefern, für Huawei zum Beispiel. Darum hat ja Huawei das alles müssen selber entwickeln. Und da gibt es die Leute, die sagen, das war eigentlich ein Eigengoal gewesen, weil jetzt sind sie gezwungen, noch viel schneller vorwärts zu machen. Und das ist wahrscheinlich so, weil die wollen das unbedingt, die wollen das haben. Und auf der anderen Seite sagt China eben, wir wollen gar nicht mehr von dem blöden Microsoft abhängen, wir wollen unser eigenes System. Aber da ist ein Wirtschaftskrieg im Gang. Wer dominiert am Schluss vom 21. Jahrhundert die weltweite Wirtschaft? Und da gibt es die Wirtschaftsmacht Nummer 1 und die Nummer 2. Und wir Schweizer sind irgendwo zwischendrin und denken, wir wollen von beiden profitieren. Und ob das funktioniert, Das ist die grosse Frage.
Weißt, für mich war das immer irgendeine Vakuumdiskussion. Ja, die Chinesen die kommen jetzt dann und bla bla bla. Oder?
Die sind schon längstens da.
Aber jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ich kaufe mir eine Kompi irgendeinem Laden oder, und stelle den an und dann kommt dort ein chinesisches Betriebssystem.
Mhm. Und die Chinesen hören mit.
Das machen sie jetzt vielleicht schon.
Ja, das machen sie jetzt schon. Ich meine, Huawei ist der Hauptlieferant von Sunrise und ist auch ein Lieferant von Swisscom. Und irgendwann einmal sind ein paar Leute gekommen und haben gesagt, ist das nicht ein bisschen naiv, was wir da eigentlich machen? Wir lassen die kommunistische Partei lassen jetzt unsere ganze Infrastruktur machen. Das können wir doch eigentlich gar nicht machen.
Also willst du auch sagen, es war eigentlich ein Schuss im Rücken gewesen, oder ein Zwei am Rücken von den Amerikanern, wo sie denen verboten haben, also jetzt spricht Google ihr Android auf die Huawei-Handy drauf zu tun.
Ich glaube, die Amerikaner wollen wirklich versuchen, möglichst die Konkurrenz China möglichst weit zurückzuwerfen oder einfach denen Stein in den Weg zu rühren, damit sie Nummer 1 werden. Ob das funktioniert, wer weiß es? Ich weiß es nicht, ob das wirklich funktioniert. Das motiviert vielleicht die Chinesen noch mehr. Andererseits ist es so. Es ist, sie haben dann vielleicht länger, bis sie dann so weit sind. Und die Amerikaner sind dann schon wieder einen Schritt weiter. Also wie das genau rauskommt, weiß man nicht. Aber dass sich da zwei Supermächte einen Kampf liefern, das scheint mir klar zu sein. Ja.
Kommen wir zu einer anderen Situation, nämlich nach Amerika. Schauen wir mal die Verschuldungssituation der Amerikaner an. Die Amerikaner haben die höchste Verschuldung ever. Heute jetzt in diesem Jahr 2024, 2025. Mhm. Wir sind weit über 100% vom Bruttoinlandprodukt. Also Amerika ist etwa zu vergleichen mit Italien im Moment. Und das ist etwas sehr Ähnliches wie jetzt vorher Microsoft und China. Für mich ist das immer auch so eine Vakuumdiskussion gesehen. Ja, okay. Aber jetzt irgendwie, wenn man das so sieht, was man über Italien sagt und sagt, Amerika ist eigentlich am genau gleichen Ort wie Italien das ist, dann läuft auch dort etwas schief.
Ja, natürlich läuft es schief. Es ist die höchste Verschuldung, die sie jemals hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber andererseits ist eben, hat Amerika immer noch die Weltwährung. Und das hat einmal, glaube ich, einmal ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ein amerikanischer Finanzminister, glaube ich, hat gesagt, wir haben den Dollar und das ist euer Problem. Weil wir können uns so lange verschulden, wie wir wollen. Weil ihr kauft uns das ja immer noch ab. Und das ist auch jetzt noch der Fall. Oder? Jetzt kaufen wir US-Staatsanleihen ohne Ende, alle Pensionskassen, also wir, unsere Pensionskassen, unser AHV-Fonds, da hat es ganz viele amerikanische Staatsanleihen drin, weil es ist einfach der grösste Finanzmarkt der Welt, der liquideste, du kommst auch relativ gut wieder raus, du kannst es wieder verkaufen, wenn es musst haben, zum Beispiel wenn Credit Suisse plötzlich ein Problem hat, hat sie natürlich Staatsanleihen, damit sie es dann wieder kann verkaufen kann, wenn sie genügend gehabt hätte. Also das heisst, der amerikanische Finanzmarkt ist so wichtig und der Dollar ist nach wie vor die Weltwährung und der Euro hat daran nichts ändern, dass wir so abhängig sind von dem Dollar und von dem Finanzmarkt, dass wir das einfach weiterhin kaufen. Und bis jetzt hat sich noch keine Reaktion gezeigt, dass die irgendwie Panik bekommen haben oder dass irgendwelche Leute, wir kaufen jetzt keine solche Anleihen mehr. Weil zum Beispiel in Großbritannien ist das passiert, da ist ja die bekannte Liz Truss gekommen und hat gesagt, wir machen jetzt Steuersenkungen, sie weiss nicht, wie sie finanzieren. Und nachher ist das Pfund abgestürzt. Das ist bei den Amerikanern bis jetzt noch nicht passiert. Ich glaube, es wird auch nicht passieren, solange die zugrunde liegende militärische und wirtschaftliche Stärke einfach so ist, wie sie ist.
Also man muss vielleicht auch also schnell mit einer Zahl bekannt geben. Also es sind 33'000 Milliarden.
Wahnsinn.
Also Milliarden, Schweizer Milliarden, oder? Sind das? Das ist eine Zahl, die einfach wahnsinnig ist. 33'000 Milliarden Verschuldung.
Aber man muss eigentlich nicht so weit gehen. Ich meine, ich habe gerade gelesen, auf dem Weg hierhin, Frankreich, oder? Es ist eine wahnsinnige Verschuldung, Frankreich hat. Das ist das zweitwichtigste Land im Euro. Und Deutschland sagt ja jetzt auch immer, man kann es eigentlich verstehen, dass der Herr Lindner sagt, ich will die Staatsverschuldung nicht noch vergrößern, weil wir sind eigentlichermaßen gesund unterwegs in Deutschland. Und alle sagen, wir müssen die Schuldenbremse abschaffen, wir müssen mehr investieren in Deutschland. Jeder deutsche Politiker sagt das, außer der Herr Lindner. Aber es ist eigentlich das einzige gesunde Land noch, das so richtig gesund ist von den grösseren EU-Ländern, finanzpolitisch gesehen. Und Frankreich hat das zwei auf der Rücken, Italien hat das zwei auf der Rücken. Ja, das ist nicht gut für den Euro langfristig.
Jetzt sind wir gerade schon.
Und von daher kann man sagen, es ist immer eine Frage von der Perspektive. Oder? Wenn du das jetzt nur so anschaust in Sachen USA, wahnsinnige Verschuldung. Dann nachher schaust du aber, hey, was passiert eigentlich in Europa? Und denkst, ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm wie die Amerikaner. Die haben wenigstens noch eine Währung, die alle wollen.
Ja.
Bis jetzt noch.
Irgendwie kommt mir immer das Gefühl, der besser lügt, lügt einfach besser, oder? Und ich weiss zwar, dass du mich anlügst und du weißt auch, dass ich dich anlüge, aber irgendwie
kommt es noch gut dabei. Lügen ist, ich meine, die zugrunde liegende Power, das sieht man jetzt auch wieder in all diesen Konflikten, die einzigen, die eigentlich aus dem Westen die Power haben, irgendwie der Welt ihren Willen aufzudrücken, sind die USA. Das andere ist die Softpower der EU, das ist auch schön, das ist Softpower, das ist Wirtschaftspower, aber offensichtlich genügt das nicht in dieser Welt, die so wieder kriegerischer geworden ist.
Also eben punkto Schulden, du hast vorhin Frankreich erwähnt. Frankreich feiert das Jahr 40 Jahre Verschuldung. Also es hat kein Jahr gegeben in den letzten 40 Jahren, wo die Verschuldung von Frankreich nicht grösser ist
worden. Das stimmt. Ich habe gemeint, das sind sogar schon 50 Jahre. Ich glaube, seit 1974.
Also absoluter Wahnsinn. Ja. Oder? Und auch das nimmt man am China relativ gelassen zur Kenntnis.
Ja, weil es hat immer irgendwie funktioniert. Und der Macron ist ja mal angetreten, um zu sagen, ich will wieder finanziell gute Verhältnisse haben, ich will da aufräumen mit dem. Und es ist ihm einfach nicht gelungen. Weil inzwischen natürlich, und das ist das grosse Problem, dass die, und das sehen wir jetzt in der Schweiz auch, nach der letzten Abstimmung, dass die Ansprüche an den Staat, der Staat soll mich retten, der Staat soll, wenn es ein Problem gibt, einspringen, die Ansprüche, die sind immer gewachsen in den letzten, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Aber wie siehst du das? Ich meine, du gehst ja nicht heim und sagst, ich habe 10 Millionen Schulden und 500'000 Franken Vermögen. Das ist ja nicht so.
Also, wenn du Privatpersonen geht es eben schlechter. Außer du bist eine ganz grosse Firma. Too big to fail.
Okay, aber das bist du nicht und das bin ich nicht. Wir sind nicht too big to fail, oder? Genau. Also bei uns herrscht irgendwie noch Vernunft, oder? Es müsste eigentlich umgekehrt sein. Wir müssen 10 Millionen auf dem Konto haben, 500'000 Schulden. Mhm. Und jetzt bei den Staaten ist das umgekehrt. Und bei den meisten hat ja das angefangen 2007. Relativ lang hat man eine vernünftige Fiskalpolitik gehabt, Einnahmen, Ausgaben etc. Und 2007 hat das angefangen. Machst du dich noch daran erinnern?
Also man muss schon sagen, eben in Frankreich ist es 50 Jahre, das ist selbst 2007 ist es 30 Jahre Schulden gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass es bei 2007 einfach angefangen hat. Nein, 2007 war natürlich die grosse Bankenkrise, gewesen, klar. Und nach der ganz grossen Bankenkrise ist daraus eine grosse Wirtschaftskrise entstanden. Zuerst haben wir die Banken müssen retten, nachher hat man noch den Euro retten. Das hat alles sehr viel Geld erfordert und das Einfachste, was die Politiker natürlich immer machen, ist Schulden. Ich meine, wir machen ja jetzt auch. Ich meine, das, was sich jetzt ja da aufbaut in der Schweiz, ist also etwas Ähnliches, oder? Wir tun zuerst einmal sagen, was wir wollen und wie wir es finanzieren. Das kommt weit, weit weg. Meine, das Interessante habe ich wirklich gefunden, letzten Jahr ist ja plötzlich irgendwelche Bürgerliche sind auf die Idee gekommen, wenn wir jetzt 1% vom BIP fürs Militär haben. Und ich weiss nicht, könnt ihr nicht rechnen. Also meine 1%, BIP ist jetzt dann bei 800 Milliarden und ist vielleicht in 10 Jahren ist es bei 900 Milliarden. Jetzt sind wir beim Militär bei 5 Milliarden. Also wir müssen jetzt 8 Milliarden ausgeben. Also woher wollen sie die 3 Milliarden nehmen? Kein Mensch hat damals darüber geredet, wo man das finanziert, oder? Einfach gesagt 1%. Jetzt haben sie dann plötzlich gemerkt, wow, 1%, das sind ja unheimliche Summen. Wo wollen wir das hernehmen? Keine Ahnung.
Und Trump will ja sogar 2%, oder?
Ja, wir müssen eigentlich, ich meine, NATO hat sich jetzt, und Deutschland ist jetzt inzwischen dann langsam so weit, 2%. Eigentlich müssen wir 2% haben. Wir geben jetzt 0,7% für unsere Verteidigung aus. Ich habe mal ein Interview gemacht mit der Frau Amherd, mit dem Verteidigungsministerium, die hat gesagt, also irgendwie vor 30 Jahren haben wir noch 2 oder sogar 3% ausgegeben für die Schweizer Armee. Wir haben jetzt 30 Jahre Friedensdividenden gehabt, 30 Jahre haben wir uns das erspart. Wir haben das total runtergefahren. Wir sind also ein bisschen Trittbrettfahrer von der NATO, oder? Wir profitieren von dem NATO-Schutz. Darum hat er den US-Botschafter hat gesagt, die sind wie ein Donut, oder? Ihr seid in der Mitte, rundum ist NATO, wo ich schütze, und ihr seid ein Loch in der Mitte und ihr müsst das Loch jetzt einmal füllen. Und müsst vielleicht einmal auf 1% kommen oder dann eben vielleicht irgendwann einmal 2%. Also wir haben da wirklich viel profitiert in den letzten 30 Jahren. Und vielleicht sind die letzten 30 Jahre außergewöhnliche Jahre gewesen. Und wir haben immer das Gefühl, die letzten 30 Jahre sind die so, wie es halt ist. Und vielleicht sind das speziell außergewöhnliche Jahre gewesen. Und jetzt kämen wir wieder zurück in eine Zeit, wo eigentlich normal ist.
Wir also ein mehr bisschen Vertreibung aus dem Paradies. Genau. Findet genau. Jetzt statt.
Das ist jetzt, das finde ich, ist
das, genau das heisst, der Punkt. Das heisst, unsere Kinder jetzt, also das ist jetzt die nächste Generation, ja. Die durch unsere Versäumnis die Vertreibung aus dem Paradies müssen nachvollziehen.
Ich weiss nicht, ob das unsere Versäumnis sind. Wir haben einfach das Gefühl gehabt, wir sind vielleicht alle ein bisschen naiv gewesen. Wir Babyboomer, sind ja beide Babyboomer da, oder? Wir sind vielleicht ein bisschen naiv gewesen. Wir denken, jetzt ist der grosse Frieden ausgebrochen auf der Welt und alle sind so nett wie wir. Und wenn wir zu allen anderen, die böse sind, auch nett sind, dann wären die auch nett. Und jetzt haben wir plötzlich müssen feststellen, dass die böse sind, einfach mit nett sein, kommt man denen nicht bei. Und die Welt hat sich jetzt total geändert. Und das Problem, glaube ich, noch, dass man natürlich schon jetzt eine Generation angezogen haben, das ist vielleicht unser Versäumnis als Babyboomer, wo sehr verwöhnt ist, finde ich. Also, wo, ich weiß nicht, ob die Härten, die da auf die Jungen zukommen, ob sie dem so bewusst sind und wie gut sie mit dem umgehen können.
Gehen wir zurück, wieder so ein bisschen in die Verschuldung. Wir schauen wir die EU an. Die EU ist ja in sich selber nicht viel besser. Also Deutschland ist noch einigermaßen intakt, hat aber ganz schlechte Zahlen. Also Deutschland gibt mehr
schlechte aus, Wachstumszahlen, ja.
Gibt mehr aus als sie reinnehmen. Also die gehen auch in eine Verschuldungssituation rein. Und Frankreich, haben wir vorher gesehen, ist schon ewig drin. Also ist ja fast
Italien sowieso.
Eine Lachnummer, oder? Mhm. Genau, also eigentlich, wenn man die EU anschaut, sagt man immer, ja, das ist klar, Deutschland, Frankreich, Italien und so, und dann kommt noch ein bisschen der Rest und so weiter, das kommt schon gut, oder? Aber auch dort ist ja eine ungemütliche Situation vorhanden und auch dort wird nicht gestoppt.
Ich meine, die EU hat sich Regeln gegeben, oder? Das sind die Finanzregeln gewesen. Man hat eigentlich gesagt, die Schulden sollten nicht mehr als 60% vom BIP sein. Man sollte, glaube ich, nicht mehr als 3% Haushaltsdefizit haben. Also es gibt die Regeln, aber kein Mensch hält sich mehr an die Regeln und niemand setzt sie durch.
Fast nie jemand genau
gehalten. Das ist wahr, das ist wahr. Sogar Deutschland hat damals, ganz am Anfang, hat Deutschland sich auch nicht daran gehalten. Und wenn sich die Grossen natürlich nicht daran halten, Frankreich und Deutschland nicht, dann sagen sich auch die Kleinen, hey, wieso sollen wir uns daran halten? Das Problem ist nur, dass wir eigentlich erkannt haben in der Finanzkrise, früher war ja quasi die Idee gewesen, Staaten können nie pleite gehen. Staaten können unter. Wenn sie ein Problem haben mit den Finanzen, setzen sie einfach die Steuern auf und damit sind sie fein raus. Und es hat sich gezeigt, dass es eben nicht so ist, dass Staaten natürlich auch in Europa könnten unter Umständen Konkurs gehen. Wenn einfach niemand mehr die Staatsanleihen kauft, dann haben wir wirklich ein grosses Problem. Darum haben ja zum Teil die Notenbanken, unter anderem die Europäische Zentralbank, aber auch noch die Notenbanken der einzelnen Länder, haben ja die Staatsanleihen gekauft, weil zum Teil niemand mehr rum war. Also sie haben sich quasi selber finanziert durch Notenpresse. Und das ist schon eine ungemütliche Situation. Und ich kann darum gut verstehen, wenn ein deutscher Finanzminister sagt, der noch einigermaßen okay ist, wir wollen jetzt nicht das Tor der Hölle auch noch öffnen. Das heisst, wir wollen jetzt nicht die Schuldenbremse, die uns noch ein bisschen davon abgehalten hat, die Politiker das Geld auszugeben, das abschaffen. Weil wenn du das abschaffst, dann ist auch das Tor in Deutschland offen für immer mehr. Und die Begehrlichkeiten sind unendlich. Oder? Jeder will irgendwie da noch ein Projekt und da noch ein Ding. Und wir könnten noch so viel Geld ausgeben und es gibt noch so viele Sachen, die wir machen müssten. Und wenn man die Schuldenbremse natürlich aufhebt, dann ist das natürlich passiert. Aber in der Schweiz sind wir also auch nicht viel besser. Wir schauen immer nach Deutschland. Wow! Oder in der Schweiz hat man gesagt, wir machen genau die gleichen Tricks wie in Deutschland. Wir tun jetzt Corona-Ausgaben. Das tun wir nicht der Schuldenbremse unterstellen. Das tun wir in einem separaten Kessel machen. Oder? Und jetzt geht es wieder um das Thema Ukraine. Können wir jetzt die Ausgaben für Ukraine-Flüchtlinge im normalen Budget rein tun? Oder müssen wir da vielleicht doch auch wieder sagen, die Schuldenbremse umgehen und das separat
machen? Aber das ist jetzt umgangen. Also ja, die Gelder, die ausgegeben werden.
Ja, das machen wir ja auch. Ich finde es immer so lustig, weil wir Schweizer haben ja Tendenzen, so nach Deutschland zu schauen und zu sagen, ah, die blöden Deutschen und so, was die da wieder rumkücheln und die sind eben nicht so stabil und so. Und wir machen genau
das. Also, das sind Sonderbudgets, oder? Das sind, jetzt das schon sind
Tricksli im Prinzip. Oder?
Das auch, die Fonds, Tricks. Also auch die Fonds, die wir haben, Strassenfonds oder Schienenfonds. Oh, nein,
die Fonds, so ich meine, die sind ja zum Teil, die sind ja so. Und das finde ich auch richtig. Also, dass man zum Beispiel die Strassenfinanzierung nicht ständig davon abhängig macht, was jetzt wieder jedes Jahr da quasi für einen Haushalt ist, sondern dass man das separat als Infrastruktur, ich glaube, das ist der grosse Vorteil. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Darum ist unsere Bahninfrastruktur noch okay. Man sieht, was in Deutschland ist, die katastrophale Deutsche Bahn. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das gemacht ist. Aber ansonsten finde ich es schon ein bisschen problematisch, wie man versucht, an der Schuldenbremse vorbeizukommen. Wobei ich kann die totale Probleme von der Frau Keller-Sutter verstehen. Die gute Frau sucht Milliarden und ich weiss nicht, wo sie sie finden will. Sie hat jetzt wieder irgendeine Arbeitsgruppe gemacht von 5 Leuten, die irgendwo das Geld sollen finden, wo man kann sparen kann. Aber man wird niemals in dem Finanzhaushalt, wo zu 2/3 von Ausgaben ist, die gesetzlich vorbestimmt sind, die man gar nicht ändern kann, sie wird bei den restlichen Drittel wird sie niemals 10 Milliarden finden. Zum Beispiel. Ich meine, nur jetzt die AHV kostet uns 5 Milliarden. Sollte jetzt noch die Kosten Gesundheitsinitiativen angenommen werden, kostet es nochmal 6 bis 7 Milliarden. Da mehr kostet uns noch ein paar Milliarden mehr. Also woher soll das Geld kommen? Es wird einfach zu einer Erhöhung der Steuern irgendwie müssen kommen. Niemand will das wirklich zugeben, aber es wird passieren.
Das hat man noch an Steuern, die wegfallen, danke. Nämlich zum Beispiel die Mineralölsteuer. Wenn wir alle mit Elektrofahrzeugen umeinander fahren und viel weniger fossile Brennstoffe importieren, dann fällt die auch noch. Es sind auch noch ein paar Milliarden.
Ja gut, aber dann, da wird jetzt dann sehr schnell irgendeine neue Idee aufkommen, dass man dann irgendwie Batteriegröße irgendwie als Grundstein nimmt zu einer Steuer für Elektroauto. Also da ist die Fantasie ja gar keine Grenze gesetzt. Das wird jetzt kein Problem.
Also die Leute werden verschrecken, wenn sie merken, dass wenn sie Solarflächen aufs Dach da haben, Batterien im Keller aber da haben und Elektroauto fahren, dass plötzlich der Steuervogt sehr kreativ könnte werden.
Beim Elektroauto sicher. Ich finde es aber gar nicht so ungescheit, so Solar aufzutun, einfach um sich von der Lobby der Stromproduzenten ein bisschen unabhängig zu machen. Wenn ich nämlich mein eigenes Solardach habe, dann kann ich wenigstens auf einen Teil vom Strom verzichten, der aus irgendeiner Grosskraftwerk kommt.
Darf ich schnell meine Theorie verklickern? Ja. Und zwar folgendes. Oder? Wir haben ein Grid und das Grid ist heute zuständig, dass ich den Strom bekomme. Und wenn weniger an das Grid herzahlen, dann wird das Grid einfach teurer werden. Und dann sind die, die weniger daran herzahlen, die sind nachher asozial, weil sie nicht für die Allgemeinheit schauen. Die haben ihren Solarstrom und ich bin in einer Wohnung und kann nichts machen mit Solarstrom. Also wird man irgendwie müssen sagen, es gibt eine Umverteilung vom Solarstrom steuertechnisch. Nachher kommt noch dazu, dass wenn die Abermillionen von Dächern in das Grid einspeisen, es gibt nichts komplizierteres als das, wenn ich einen Computer habe, ist der einfach. Aber wenn ich 7 Millionen Computer habe, ja, dann wird es wirklich aufwendig. Und man rechnet mit etwa 100 Milliarden Investitionen ins Grid hinein. Und das wird wieder zurückkommen auf die Konsumenten. Also meine Behauptung ist, es gibt jetzt übrigens im Moment wieder genug Strom in Europa aktuell. Und was wird passieren? 100 Milliarden Investitionen ins Grid. Also der Gridanschluss wird etwa sein wie eine Krankenkasse, 400-500 Franken pro Monat, einfach fürs Grid. Ob ich jetzt Solar mache oder nicht, ist völlig wurscht. Das zahlt einfach jeder nachher. Mhm. Und der Strom ist vielleicht sogar gratis. Dann. Also Kilowattstunden kannst du so viel rausziehen, wie du willst, weil es gibt also genug.
Ja, also ich meine, das ist das grosse Problem, das wir bei Solar haben, dass viele Politiker rechnen immer nur mit den Kosten von diesen Solarpanels und die Kosten der Solarpanel sinken. Was aber nicht einberechnet ist, was man rundherum noch muss haben. Man muss erstens Speicher haben, der kostet, und zweitens muss man die Leitungen haben. Unter Umständen, wenn man vielleicht im Winter ein Solarkraftwerk im Wallis hat, muss man Leitungen haben, dass man das auf Zürich bringt. Im Moment bringen wir das vom Wallis nicht auf Zürich, weil die Leitungen aus den 50er Jahren sind. Aber andererseits muss man sagen, die Leitungen müssen wir sowieso umbauen. Also unser Stromsystem besteht aus Leitungen aus den 50er, 60er Jahren. Die sind doch nicht mehr up to date. Also die müssen wir so oder so umbauen.
Die müssen gar nicht sehen, sondern das ist Kupfer, das im Boden ist. Und wenn das unidirektional ist, wenn das in eine Richtung hineingeht, kannst du das Geld noch viele, viele Jahre sein. Das wird erst teuer, wenn man idiotisch Millionen von Kleinkraftwerken wird haben, die einen Internetanschluss brauchen, um das Kommando jetzt zu überliefern.
Ja, aber du bist doch jetzt immer der da für Konkurrenz ist. Das bringt doch eben gerade die Stromproduzenten unter Konkurrenz, wenn sie jetzt Millionen von kleinen Stromproduzenten
gibt. Nein, das bringt sie eben nicht. Das wird eben nicht sein. Sonst passiert das Gegenteil, oder? Die Speisung wird dir plötzlich etwas kosten.
Ja, aber die wird nicht so wahnsinnig groß. Das wird jetzt nicht gerade. Also das ist jetzt nicht, wenn man die Milliarden sind, wo wir zahlen, sonst schon an die AXPO und so, dann ist das also ein Kleck, was die Swissgrid eigentlich noch oben drauf
gibt. Es geht nicht nur um die Swissgrid. Wir haben 7 Levels.
im Stromverteilung, oder? Und alle 7 Level werden ganz massiv teurer werden. Also es geht ja um Strom, der über Land geht, das wäre ein Swissgrid, der übrigens auch wieder der BKW gehört und den grossen. Und die werden
was,
all die kleinen
was, werden was, auch was ist jetzt die Konsequenz?
Also Konsequenz ist, dass wir ein Gesetz machen, das Einspeisen verbietet. Jeder soll Solar aufs Dach aufnehmen, das ist super, oder? Von mir aus kann der Staat das sogar noch zahlen, mir ist das eigentlich auch noch gleich, oder? Aber bitte nicht einspeisen, damit wir nicht ein sinnloses 7 Millionen grosses Computernetzwerk aufbauen,
wo aber das wird doch immer günstiger. Die Software wird doch immer günstiger.
Das Problem ist, es ist nicht zu handhaben.
Heute haben wir doch künstliche Intelligenz. Du bist ja selber so ein Fan von dieser künstlichen Intelligenz. Da brauchen wir doch nicht mehr Hund. Das wird doch immer einfacher.
Nein. Du hast noch einen Computer, der hat das Betriebssystem 5.4 drauf und dein Nachbar hat 3.8 drauf und jetzt muss er updaten und dann sagt man ihm, du kannst nicht mehr updaten, weil das Prozessor hat das nicht mehr, jetzt musst du einen neuen Zähler haben. Okay. Also
das ist ein Thema, das ich jetzt nicht nachvollziehen kann, aber ich denke mir...
Das ist das Verrückte, dass die technischen Details nicht nachvollzogen werden. Und dann wird die Diskussion abgeklemmt und sagt, das ist jetzt einfach so. Politiker sagen das auch, oder?
Aber gut, es gibt ja auch noch ein paar Fachleute im Bundesamt für
Energie. Viel zu wenig. Das ist ja ein wenig so gross.
Oder? Aber gut.
Ganzes völlig anderes Thema. Wir kommen wieder zu Russland und der Ukraine, wo wir kumpeln. Wenn du so in 2-3 Sätzen müsstest sagen, was ist die Konsequenz aus der Wirtschaft? Russland, Ukraine, international und Schweiz.
Ja, Konsequenz war jetzt, dass man zum Beispiel in der Phase mit höheren Energiepreisen, massiv höheren Energiepreisen, hat sich jetzt wieder ein bisschen wenigstens, oder auch ziemlich, entspannt. Aber das Problem, wo jetzt, ich meine, Deutschland, wir haben vorher über Deutschland geredet, Konsequenz, warum Deutschland heute so wenig wächst und an der untersten Liste, vom letzten Platz ist, vor allem OECD-Ländern und sogar noch viel weniger wächst als Schweiz, ist, weil die Energiepreise so stark gestiegen sind und Deutschland, eigentlich das Geschäftsmodell von Deutschland war ja günstiges Gas aus Russland. Ich verarbeite das zu Autos und verkaufe es den Chinesen. Und beides funktioniert nicht mehr. Das Gas aus Russland ist nicht mehr da. Und die Chinesen kaufen kein deutsches Auto mehr, weil die haben jetzt ihre eigenen Elektroautos. Und mit denen überschwemmen sie jetzt auch noch den deutschen Markt. Also das Geschäftsmodell von Deutschland ist echt wirklich in Gefahr. Jetzt das Geschäftsmodell von der Schweiz ist ein bisschen cleverer, weil wir erstens noch ein bisschen mehr eigene Energie haben, dank unserer Wasserkraft. Nicht so abhängig sind von der ausländischen Energie, natürlich vom Öl, aber das Öl kannst du leichter ersetzen, das holst du einfach irgendwo her, das musst du nicht unbedingt aus Russland holen. Und wir haben eine viel diversifiziertere Wirtschaft als die Deutschen, die noch viel stärker von so sehr energieintensiven Firmen abhängig sind. Wir sind viel mehr eine Dienstleistungsindustrie, wir haben ja Banken, wir haben Versicherungen. Wir haben inzwischen sogar Fintechs. Wir haben eine Uhrenindustrie, die massiv profitiert, auch von den Chinesen natürlich. Und da haben wir auch noch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Das heisst, wir haben das Glück, dass wir viel diversifizierter sind und nicht so sehr von den Deutschen oder Russland abhängig sind. Weil Russland an sich, wenn man jetzt mal sieht, was die russische Wirtschaft produziert, dann muss man sagen, die sind einfach, irgendjemand gesagt, das ist Tankstelle. Das ist jetzt Tankstelle der Chinesen im Moment, nicht mehr so sehr von den Deutschen. Das ist Tankstelle der Welt, aber die produzieren ja eigentlich nichts, wirklich.
Haben sie aber auch nie gemacht.
Wo man irgendwie kann brauchen.
Das ist nichts Neues.
Nein, das ist nichts Neues. Ich sage einfach, es ist nicht so wahnsinnig integriert in die Weltwirtschaft gewesen, dass die Abhängigkeit ist nicht so groß.
Du hast die Energiepreise vorher erwähnt. Und die sind tatsächlich massive Keller runtergefallen. Also wir sind mit dem Gaspreis wieder dort, wo wir 2007 waren. Oder etwa 6-mal tiefer als im Höhepunkt im 2022. Aber das ist nicht beim Konsumenten angekommen. Der Konsument zahlt immer noch die höheren Gaspreise, immer noch die höheren Strompreise.
Aber das ist ja politisch so gewollt. Wir hätten den Strom liberalisieren. Wir haben es nicht wollen. Und jetzt ist es so, dass einmal im Jahr gibt es eine Kommission, die uns sagt, die Elcom, aufgrund von dem, was die Stromproduzenten so anbringen, einmal im Jahr nur wird der Preis festgesetzt für das nächste Jahr. Also das heisst, von den Preisen, die jetzt irgendwie sind, profitieren wir vielleicht dann einmal das nächste Jahr, vielleicht auch erst übernächste Jahr. Oder? Das hat also einen riesen Timeline. Das hat Vorteile und Nachteile. Ich meine, die deutschen Haushalte, die sind die haben das eben nicht gehabt. Die sind schon im Herbst 2022 in Panik geraten, weil sie plötzlich 50% haben müssen mehr Strom zahlen. Bei uns ist es dann vielleicht eben nur 10 oder 15% gewesen, oder jedenfalls deutlich weniger als gewisse Leute in Deutschland. Dafür profitieren die jetzt in Deutschland wieder von den tieferen Preisen. Wir nicht, weil bei uns kommt erst der Schub, kommt erst, oder? Das hat sich sehr stark
verschoben. Ich sehe die Gefahr riesengroß, dass wir eine gewisse inflationäre Haltung werden behalten. Also dass im Prinzip die Preise halt oben bleiben, auch wenn international gesehen die Preise schon lange wieder korrigiert haben.
Das stimmt insofern, als dass die Phase, wir haben ja eine Phase gehabt, wo nicht nur Nullinflation, wir haben eine negative Inflation gehabt. In den letzten 15 Jahren sind die meisten, in der meisten Zeit haben wir sogar eine negative Inflation gehabt, muss man sich auch mal sagen. Hey, wir haben also profitiert, unsere Kaufkraft ist gestiegen. Es ist nur in den letzten 3 Jahren ist es so gewesen, dass die Kaufkraft gesunken ist. Sagen wir, wow, Kaufkraftverlust. Wir haben lange Zeit davon profitiert, dass das Zeug billiger geworden ist. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo es ein bisschen teurer wird. Das stimmt. Ich glaube auch, dass es nicht mehr auf Null runtergeht. Die Inflation wird grösser sein, weil es gibt viele Faktoren, die heute nicht mehr wirken. Einer der grossen Faktoren war in den letzten 20 Jahren, dass die Chinesen auf die Weltmärkte gekommen sind und alles viel billiger angeboten hat. Das war schön, weil das Zeug billiger wurde und die Inflation ist dadurch gesunken. Hat aber dazu geführt, dass gewisse Jobs einfach abgewandert sind nach China. Weil alle haben alles auf China verlegt, in Amerika vor allem, was nachher entsprechende politische Konsequenzen hatte. Also wir sind in einer Phase, wo vieles dazu beigetragen hat, dass vieles billiger wird. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wahrscheinlich der Druck, billiger zu werden, nicht mehr da ist. Wir sind auch in einer Gesellschaft, die überaltert. Das führt zu höheren Kosten und so weiter. Wir sind auch weniger dynamisch als Gesellschaft, wenn wir überaltern. Also von dort her sind wir in einer Phase, wo die Preise wahrscheinlich immer so ein bisschen. Aber solange es zwischen 0 und 2% sind, finde ich das nicht so tragisch.
Wir haben jetzt ein bisschen über die EU geredet und über die Schweiz und die Beziehung. Jetzt wäre es auch interessant, deine Einschätzung ein bisschen zu hören, was passiert in Zukunft zwischen der Schweiz und der EU. Wir haben den Europarat und es ist wichtig, dass der Europarat ist keine EU-Organisation, sondern das ist ein Rat, der gegründet worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg und dort gehört die EMRK dazu, also die Menschenrechtskonvention und da ist ja die Schweiz verurteilt worden, dass wir nicht ganz sauber sind. Einerseits geben wir das Gehör nicht rechtlich geben. Also das Gericht hat das abgewiesen, jetzt zum Beispiel von diesen Klimaseniorinnen und damit ein Grundrecht verletzt. Und jetzt werden die Schweizer natürlich hellhörig, auch wenn das keine EU-Organisation ist.
Eine Organisation, wo ein Schweizer Richter noch dabei ist, oder?
Ja, genau. Gut. Genau. Wo man sagen muss, okay.
Jetzt also das ist zum Thema fremde Richter. Sitzt dort ein Schweizer Richter drin, oder?
Das ist natürlich jetzt mittlerweile auch ein Fremder, oder? Ist passiert
nicht. Fremd ist immer dann, wenn es uns nicht passt.
Und dann sage ich eigentlich, okay, jetzt ist es passiert, fremde Richter haben uns über uns geurteilt. Und wenn jetzt die Europadiskussion losgeht, wird man nicht differenzieren zwischen Europarat und der Räte von Europa, da gibt es auch noch mal 2, ist ganz kompliziert und schwierig, wo dann wirklich EU-Organisationen sind. Also das wird man übel nehmen. Also einfach ist das etwas vom politisch Dümmsten, was jetzt können passieren können, um in dieser Euro-Diskussion vernünftig weiterzugehen.
Stimmt, der Zeitpunkt ist sicher nicht glücklich. Aber das, ich meine, ein Gericht hat seine bestimmten Regeln und seine bestimmten Time. Und ich kann sich ja jetzt nicht richten, ein Gerichtsurteil nach dieser politischen Timetable, die da in der Schweiz herrscht. Das ist ja irgendwie klar. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt zum ungünstigsten Moment gekommen. Ja.
Also, aber Sie haben ganz viel, was sagen, ist ein politisches Urteil gewesen, oder? Und ein politisches Urteil
Der Schweizer Richter, der da dabei ist, würde das vehement widerstreiten, dass das ein politisches Urteil ist. Sondern sagt einfach quasi das Thema Klima ist in der Schweiz quasi offensichtlich ein Menschenrecht und ist jetzt in der Schweiz nicht so entsprechend gewürdigt worden, dass die das so haben gutheissen
können. Ich würde gerne fundamental gleich noch mal sagen, was es wirklich geht. Also Artikel 6 und Artikel 8, es geht um 2 Artikel. Das eine ist, dass die Klimaseniorinnen nicht angelost worden sind, also es hätte nicht können, ein Urteil gefällt werden in der Schweiz.
Ist jetzt keine politische Beurteilung, oder? Ist jetzt einfach, sie sind nicht angelost worden.
Sie sind nicht angelost worden, ganz genau. Und Artikel 8 ist, die Familienintegrität. Und die Familienintegrität ist nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden, dass niemand ein Nazi-Scherge, ein SS-Offizier in eine Familie geht, einen Vater abholt und ihn in einen Güterwagen rein tut und ihn nachher vergasen. Oder? Mhm. Das ist die Grundlage von dieser ganzen Geschichte. Und dass das jetzt mittlerweile genommen wird, dass ältere Frauen sollen leiden in Zukunft wegen der Klimaverschiebung, das ist natürlich brutal weit hergeholt. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Und Artikel 8 hat man müssen bringen, weil der Artikel 6 allein hat man nicht urteilen können, sondern man hat die müssen vermischen, die zwei. Und wenn solches Zeugs passiert, oder, und man dem wirklich auf den Grund geht, dann muss man fast sagen, es war ein politisches Urteil gewesen, oder? Man kann es sich sonst fast gar nicht erklären. Und damit ist wirklich eine Katastrophe passiert. Jetzt für die EU-Gegner in der Schweiz, die können nur Halleluja singen, zum Glück haben die das gemacht, oder? Aber die EU-Befürworter müssten sich eigentlich sagen, das darf ja einfach schlichtweg nicht wahr sein, oder?
Also, ich bin jetzt nicht so pessimistisch. Ich finde das jetzt nicht unbedingt eine politische Katastrophe. Was ich eine Katastrophe finde, ist, dass Politik in der Zwischenzeit so reformunfähig ist, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen vor Gericht gehen mit solchen Sachen und das juristisch entscheiden lassen. Das finde ich wirklich ein grosses Problem. Dass man heute bei jeder Sache gerade aufs Gericht rennt und dass nachher das Gericht ja gar nicht anders kann, als irgendwie muss entscheiden, ob es jetzt so oder anders entscheidet, kann man dafür oder dagegen sein. Aber die Klimafrage ist eine politische Frage, die in der Politik muss diskutiert und gelöst werden. Da bin ich auch der Meinung, dass da jetzt das Gericht relativ wenig macht. Und es ist ja auch nicht so, dass das Gericht hat einfach gesagt, es sind da gewisse Verletzungen passiert, oder? Aber was man jetzt daraus macht, das ist jetzt wieder der Politik überlassen. Und jetzt haben wir ja mal schauen, was daraus gemacht wird. Also das finde ich das Problem, dass man heute, und das ist nicht nur eine Frage von der Klima, dass man heute wahnsinnig viele Probleme nicht angeht. Wir haben einen Reformstau in der Schweiz, dass am Schluss gewisse Leute das Gefühl haben, das Einzige, was wir noch machen können, ist vor das Gericht gehen. Und dann sind die Richter, und ich glaube, die Richter wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht in den politischen Prozess hineingezogen werden, aber sie werden nachher so politisiert, weil die Politik nicht fähig ist, Lösungen zu finden. Das finde ich ist ein bisschen mein Ansatz.
Ich will noch mal ganz schnell zurückkumpeln nach Russland. Russland hat extreme hohe Realzinsen. Also Realzins, ja. Das wäre die Differenz zwischen der Inflation und das, was die Nationalbank eigentlich an Zinsen gibt. Man sagt, etwa 6-7% ist die Inflation in Russland vermutlich und etwa 16% ist das, was die Nationalbank gibt. Das bedeutet also, wenn ich Liquidität habe und das der Nationalbank kann geben kann, dann bekomme ich dort 16-17% über. Gewaltig, also das kann ja langfristig nicht aufgehen. Und trotzdem machen die Russen das im Moment. Kannst du mir erklären, warum dass die so gestörte Realzinsen erlauben?
Die Situation ist einfach, dass die Wirtschaft, weil sie jetzt, also die Russen pumpen richtig viel Geld in die Kriegswirtschaft rein. Und weil sie natürlich auch zu wenig, jetzt inzwischen haben sie ja zu wenig Arbeiter, oder? Die einen sind geflüchtet, die anderen sind im Krieg, also müssen sie auch höhere Löhne zahlen und so weiter. Das heizt natürlich die Wirtschaft an, das heizt die Inflation extrem an. Und um die Inflation zu bekämpfen, musst du einfach einen höheren Zins machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die noch ist. Extrem unpopulär. Der Putin hat eigentlich wollen, dass seine Zentralbankgouverneurin das nicht macht, aber sie ist eine relativ gescheite Person und macht es aber dann doch, weil sie weiss, nur so bringt sie die Inflation einigermaßen ab. Und die Inflation, ich würde jetzt behaupten, die Inflation ist gefährlicher für den Putin als alles andere, als Kriegsgeschehen, als irgendwas. Weil die Russen haben genau wie die Deutschen sehr eine grosse Aversion gegen die Inflation. Wenn das noch weiter steigt, dann hat er wirklich ein grosses Problem, weil die Inflation frisst.
Ja, aber die Europäer haben 10%, 11% Inflation gehabt, die Amerikaner auch, oder?
Genau. Und, es hat aber auch zu diesen Verwerfungen geführt. Man sieht jetzt, wie in Deutschland wie die politische Situation ist.
Und wir reden so jetzt bei den Russen von 6 oder 7% Inflation. Also sie sind immer noch viel tiefer, als die Europäer waren.
Ja, natürlich, weil das ist natürlich schon so, weil die ganze Wirtschaft an sich läuft eigentlich nicht gut, die russische Wirtschaft. Das sagen ja viele, die Sanktionen funktionieren überhaupt nicht. Natürlich funktionieren die Sanktionen, aber es gibt, der Putin hat noch so einen schönen Fonds, und der ist jetzt, glaube ich, noch etwa 50 Milliarden sind dort drin, und mit dem Fonds finanziert er das, teilt Renten aus an die verstorbenen Hinterbliebenen von seinen Soldaten. Er tut die Kriegswirtschaft anwerfen. Das führt zu einem riesen Nachfrageimpuls und das erhitzt natürlich die Inflation. Und gleichzeitig gibt es aber viele Güter, die auch nicht mehr hergestellt werden. Also im Prinzip haben wir jetzt quasi wirklich ein Überschießen und das irgendwann einmal muss das, funktioniert das nicht mehr. Ausser er kann sein Öl einfach weiterhin wunderbar verkaufen. Das kann er ja zum Teil auch. Aber jetzt hat es ja noch das Problem, dass inzwischen auch gewisse Ölraffinerien in Russland getroffen werden von der Ukraine. Ich habe gelesen, dass das Benzin knapp ist in Russland und dass sie jetzt sogar aus Weißrussland haben müssen Benzin importieren für ein Land wie Russland, das so viel Öl produziert. Eigentlich unsäglich. Und das führt natürlich zu den höheren Inflationsraten.
Also 1998, ich habe das schnell nachgeschaut, haben die Russen eine Inflation gehabt von 127%.
Ja.
Also bis jetzt die 6%
Ich habe auch noch eine Zahl, die mich immer so fasziniert, dass wir 1974, ist es, glaube ich, in der Schweiz eine Inflation von 12% hatten. Ich sage das dann immer jungen Leuten, die sagen, wow, 3% Inflation, auch junge Journalisten, wenn wir jetzt gerade eine Sondersendung machen, wenn wir 3% Inflation haben. Wir haben schon mal 12% Inflation gehabt. Man nicht vergessen, damals haben wir Zinsen gehabt. Also wir haben als Sparer 5% bekommen. Das heisst, du hast in einem Jahr 7% verloren. Jetzt am letzten haben wir 3% Inflation gehabt und 0% Zinsen, hast 3% verloren. Das ist auch nicht schön, aber in den 70er Jahren.
Also ich kann mich erinnern, dass wir 1990, 93, irgendwie in dieser Grössenordnung, haben wir hier für ein Firmengebäude 8% Hypothekarzinsen gezahlt.
Ja, genau.
Also wir alten Knackers wissen das noch, oder? Es müssten nur die Jungen auch noch ein bisschen darüber nachdenken. Das Themawechsel. Zinsen USA. Die Amerikaner bringen Zinsen nicht so richtig oben runter, weil die Wirtschaft scheint immer noch zu blühen, zu funktionieren, die Preise gehen auf.
Und wir haben vorher davon geredet, Schulden sind so hoch. Das ist auch ein Grund, warum die Zinsen nie so richtig runtergehen.
Genau, also irgendwie etwas passiert in Amerika, wo konträr ist zu dem, was jetzt bei uns passiert ist. Also die Schweizer Nationalbank ist relativ früh, hat sie gesagt, wir holen die Zinsen jetzt mal oben runter. Wir fangen mit dem Zinsschritt an.
Sehr überraschend.
Wie es weitergeht, werden wir dann sehen. Die Europäer kündigen das ja jetzt auch an. Also sie sagen auch, jawohl, also wir werden kommen auf jeden Fall. Oder? Also, es wird vorbereitet. Also es gibt jetzt eine irgendeine Zinsschere zwischen den Amerikanern vermutlich und Europa. Was wird das für den Dollar bedeuten?
Ja, der Dollar, wenn natürlich die Zinsen in den USA weiterhin höher sind als in Europa, und das sieht ja so aus, wie du jetzt gesagt hast, die EZB überlegt sich eine Zinssenkung diesen Sommer, in den USA ist es nicht so klar, dann wird das für den Dollar eigentlich positiv sein, weil die Leute das Gefühl haben, ich muss in den Dollar investieren. Andererseits gibt es wieder die anderen, die sagen, aber die Schulden und so, ist das wirklich gescheit im Dollar? Aber ich denke schon, dass es auch in den USA zu einer Zinssenkung kommt. Wer weiß, immer in einem Wahljahr hat natürlich der Präsident, also jetzt der Herr Biden, hat das Interesse daran, dass die Zinsen oben runterkommen. Und natürlich ist die Nationalbank oder die Fed in den USA auch unabhängig, aber die werden auch ein Auge darauf haben, was politisch läuft. Und ich denke schon, dass es dieses Jahr noch wird zu einer Zinssenkung kommen in dem Herbst.
Also die Europäer müssen es machen, damit die Italiener überhaupt in der Lage sind,
ja, und Franzosen gerade auch.
Franzosen wissen jetzt in 50 Jahren auch, genau,
ja, genau,
dass sie das überhaupt können verzinsen können.
Ja, und letztlich auch, ich meine, letztlich auch die Amerikaner, die zahlen natürlich auch wahnsinnig viel Geld von ihrem Staatshaushalt, zahlen sie für ihre Schulden, immer mehr.
Wir haben vorher davon geredet, von Huawei, wo geblockt wurde von den Amerikanern. Und jetzt geht man ja davon, dass man die chinesische Auto mit Zölle beglücken, dass die nicht mehr so preisgünstig nach Europa oder nach Amerika importiert werden können. Und die Chinesen gehen dann schon davon, wenn sie sagen, wenn ihr das macht, dann haben wir dann auch eine Idee, wo wir auch Zölle werden machen. Glaubst du, es wird in absehbarer Zeit so zu einer Art Zollkrieg kommen?
Ja, das ist ja im Prinzip schon im Gang. Also ich meine, das Problem ist, dass die Amerikaner die Zölle bei den Autos der Chinesen schon oben haben. Und was haben Chinesen? Das einzige Markt, was sie noch haben, wo sie ihre Autos wirklich verkaufen können, ist Europa. Darum überschwemmen die Europa jetzt mit den Elektroautos und damit überhaupt mit ihren Autos, aber hauptsächlich die Elektroautos. Und jetzt muss ich Europa überlegen, hey, tun wir dem etwas entgegensetzen oder lassen wir einfach unsere Autoindustrie ruinieren, vor allem die Deutschen. Und das ist schon noch schwierig, weil wenn jetzt die Europäer das auch machen, der Herr Scholz ist ja in China gewesen. Wenn jetzt die Europäer das auch machen, dann gibt es wieder Gegenmaßnahmen von den Chinesen und das schaukelt sich immer so auf. Und es ist eigentlich nicht gut, weil am Schluss, es ist immer so, am Schluss zahlen wir Konsumenten die Zölle, oder? Es zahlt nicht der Staat, zahlt die Zölle, sondern wir haben einfach teurere Produkte, was unsere Kaufkraft wieder.
Aber wie schätzt du sie? Wird es passieren oder wird man vernünftig?
Jetzt kommt es ja auch noch darauf an, ist der Herr Trump, wie der Herr Trump gilt. Der hat ja gerade gesagt, wir tun gerade 60%, wir tun Zölle für Chinesen 60% auf und für den Rest der Welt 10%. Das betrifft dann übrigens auch die Schweizer. Amerika ist inzwischen das Nummer 1 Exportland von der Schweiz. Alle haben immer gesagt, super, Europa ist tot, aber wir gehen jetzt nach USA. Und tatsächlich in den letzten 10 Jahren ist es super erfolgreich gewesen. Nur, wenn dann der Herr Trump dort ist und sagt 10%, ja, dann nachher haben wir auch wieder einmal ein bisschen zwei auf dem Rücken. Man wird es sehen, er erzählt ja viel, wenn der Tag lang ist und man kann das nicht ganz so ernst nehmen. Aber trotzdem, ich glaube, gegenüber den Chinesen ist es ziemlich klar, dass er nochmal einen wird draufgeben, wie es dann gegenüber
also den Europäern ist. Also du sagst, ja, es wird passieren.
Ja, ich glaube schon, ja. Das ist leider so, weil es ist eigentlich, alle Ökonomen sind sich einig, dass es schlecht ist. Es ist schlecht für den Handel, es ist schlecht für unsere Wirtschaft, es ist schlecht für Konsumenten, es wird alles teurer. Und trotzdem ist es gemacht, weil es schaukelt sich einfach so auf und wenn es einmal dumm ist, kommt es nicht mehr runter. Weil zum Beispiel Joe Biden hätte das wieder rückgängig machen können, was Trump damals gemacht hat. Er hat angefangen mit Wäschmaschinen, auf die Wäschmaschinen, auf die, die importiert worden sind nach Amerika, hat er die ersten Zölle gehoben und dann ist es immer weitergegangen. Und er hätte es wieder abschaffen können, er hat es aber nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, weil dann die Republikaner zu ihm gesagt haben, du bist weich gegenüber China, also lade die Zölle hoch und dann kommt der nächste Trump vielleicht wieder und macht es noch höher und das tut sich immer so verschärfen und ist total
schwer. Also wenn die Zölle aufgehen und zwar massiv aufgehen, wird das eine inflationäre Haltung haben, also das Produkt wird teurer,
ja.
Und dann werden wir nicht tiefere Inflation sehen, sondern eine höhere Inflation sehen.
Ja, es kann natürlich sein, dass wir dann einfach, hey, wir müssen jetzt mehr für unsere Waschmaschinen zahlen und Geld nachher dafür haben wir weniger Geld, dass wir gehen dann nicht mehr hinausgehen, wir gehen nicht mehr in Restaurants, weil wir müssen irgendwie das mehr zahlen und dann gibt es dort vielleicht wieder einen Knacks und dann geht es dort wieder ein bisschen runter. Also man muss dann auch schauen, ob das am Schluss wirklich mehr Inflation rein bedeutet. Es kommt dann immer sehr stark darauf an, wie viele Produkte importieren wir, wie viel exportieren wir, wie ist die ganze Wirtschaft zusammengesetzt. Aber ja, Zölle führen eigentlich dazu, dass es teurer wird. Ja.
Wir haben leider nur noch sehr wenig Zeit und unbedingt muss das Thema UBS muss jetzt noch Platz haben.
Genau.
Ich habe kürzlich mit jemandem, mit einem Vertreter von der UBS können reden und er hat mir gesagt, wir geben keine Firmenhypotheken mehr ab, weil mit der Einfusionierung von der Credit Suisse haben wir viel zu viele Hypotheken jetzt im Portfolio und das müssen wir jetzt zuerst wieder liquid machen, damit das Verhältnis zwischen liquiden Geldern und Hypotheken wieder stimmt. Das wiederum führt dazu, dass man das einfach bremst, indem man einfach eine sehr hohe Marge verlangt und hofft, dass der Kunde zu einer anderen Bank geht und nicht die UBS behelligt mit dieser Hypothek. Und gleichzeitig konnte ich mit einem Vertreter von der Kantonalbank reden und er hat mir gesagt, das ist super, was die UBS macht. Die UBS beharrt im Moment auf sehr hohen Margen, um genau dort wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wir gleichen uns an und sind nicht mehr zufrieden mit den Margen, die wir vorher hatten, sondern wir gehen jetzt einfach ein bisschen unter die UBS unter und dann sind wir immer noch ein bisschen besser, aber wir verdienen viel mehr Geld. Und das wiederum ist ja jetzt wirklich für den Bürger und für die Firmen eine Katastrophe.
Das ist ein Wettlauf nach oben statt nach unten, oder? Und das ist aber so, weil tatsächlich, wir haben weniger Konkurrenz. Und das zeigt er jetzt auch. Weniger Konkurrenz heisst, es wird teurer, weil die anderen sich nicht nach unten anpassen, sondern nach oben. Und das ist eigentlich immer das Szenario, das alle immer gesagt haben. Wenn sich CS und UBS mal zusammenschliessen, dann haben wir weniger Konkurrenz. Und wenn wir weniger Konkurrenz haben, zahlen wir mehr. Und offensichtlich, das ist ja fast ein Primär, den du da hast, weil wenn ich jetzt UBS würde fragen, die offizielle Pressestelle würde sagen, nein,
nie,
nein,
nimmer,
nie
oder?
Im Leben, weil genau. Der Herr Motti hat sich dazu bekannt zur Schweizer Wirtschaft und wird die Konditionen für Firmen unverändert aufrechterhalten. Das ist Statement von der UBS.
Aber es ist ja fast logisch, oder? Wenn natürlich politisch die UBS gezwungen wird, ihre liquiden Mittel entsprechend aufzufahren, also das Eigenkapital entsprechend aufzufahren, damit sie die Verschuldungen, die über Hypotheken ausgegeben worden sind, können aufrechterhalten, dann müssen sie bremsen. Oder? Also es ist ja nicht so, dass sie vielleicht wollen bremsen, sondern sie müssen ja bremsen.
Das muss man immer ein bisschen differenziert haben. Das ist immer das, was du bei uns immer erzählt, es wird teurer, weil wir mehr Eigenkapital haben. Aber, was sie immer vergessen zu sagen, eine Bank, die mehr Eigenkapital hat, ist eine sicherere Bank. Und so eine Bank kommt wenn sie Fremdkapital aufnimmt, günstigere Konditionen über. Also es wird ein bisschen teurer im Eigenkapital, es wird ein bisschen billiger beim Fremdkapital. Ob sich das ganz ausgleicht, da kann man darüber diskutieren, es wird vielleicht ein bisschen teurer. Aber es wird nicht so viel teurer, wie da immer jetzt umgegeistert wird. Aber es wird ein bisschen teurer, ja. Aber wir sind natürlich wirklich in einem Dilemma. Wir sind wirklich in einem Dilemma. Einerseits, wenn wir als Steuerzahler nie mehr in die Lage kommen, dass man so eine Bank retten muss. Und andererseits, wenn wir in der Schweiz eine Grossbank haben, wo möglicherweise irgendwann einmal das Problem könnte überkommen. Und was machen wir jetzt in diesem Dilemma? Das ist wirklich ein Dilemma, das wir haben, das eigentlich unauflösbar ist. Wir wollen nicht mehr eine Bank retten, aber wenn es dann passieren würde, müssen wir es gleich wieder machen.
Jetzt gibt's ja noch zwei.
Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, wenn man die UBS vertreiben aus der Schweiz, oder wenn sie da ist, dann müssen wir einfach mit dem leben.
Es gibt noch ein zweites Thema, wo durch die Zusammenkommen von den beiden Banken ganz relevant wird. Ich mache dir ein Beispiel. Das ist eine grosse Firma, die hat einen Kredit von 30 Millionen bei der UBS und von 30 Millionen bei der Credit Suisse. Mhm. Jetzt haben wir die fusionierte Bank und das wäre ja zwangsläufig 60 Millionen. Jetzt tut die UBS die Firma noch einschätzen und sagt, ihr seid nicht gut für 60 Millionen, ihr seid gut für 40 Millionen. Mhm. Ja, jetzt müssen die einfach 20 Millionen bringen, das könnt ihr gar nicht.
Das ist wirklich ein grosses Problem. Und das sagt sogar der Industriepräsident Hirzel, der hat mir mal gesagt, wissen Sie, wir haben früher immer als Firma haben wir immer die UBS und CS gegeneinander ausgespielt. Oder? Wir haben gesagt, was haben ihr für Konditionen, was haben ihr? Und dann hat man sich entschieden. Und das können wir jetzt nicht mehr. Und es gibt viele Firmen, die international tätig sind, die einfach nicht auf eine Kantonalbank zugreifen. Die sind einfach in vielen Fällen zu klein oder können sie die internationale Finanzierung nicht machen. Also zum Beispiel kürzlich mal der Barend Freithof in der Sendung gehabt, das ist Ebi Schmidt, oder? Der sagt, wir machen die ganze Finanzierung von unserer internationalen Tätigkeit machen wir extra aus der Schweiz raus, weil es da am günstigsten ist. Aber das sind internationale Finanzierungen und das haben wir mit der CS und mit der UBS gemacht. Jetzt ist eigentlich nur noch die UBS da. Das heisst, die UBS kann bessere Bedingungen stellen und es fragt sich auch, ob die UBS all die will und kann übernehmen, weil die UBS will ja risikoaverse sein als CS. CS ist offensichtlich zu risikoreich unterwegs gewesen. Und da kann schon sein, dass die eine oder andere Firma wirklich ein echtes Problem überkommt und ob andere Banken dann einfach so das übernehmen, also die Kantonalbanken oder vielleicht andere Banken, die auf den Markt reinkommen, das wird sich zeigen. Es gibt ja Bankenprofessoren, die sagen, das ist eigentlich gar kein Problem, weil der Markt wird das schon richten. Wir brauchen Bankdienstleistungen, wir brauchen weder CS noch UBS, sondern wir brauchen einfach Bankdienstleistungen. Und wenn es die nicht erbringen, werden es andere erbringen, internationale. Vielleicht kommt die Deutsche Bank, vielleicht kommt JP Morgan Schweiz, gibt es ja auch schon in der Schweiz. Oder BlackRock, habe ich letztens mit BlackRock geredet, da haben sie gesagt, that's the chance of a lifetime now. Der ganze Markt verändert sich, das hat es überhaupt noch nie gegeben in den letzten 50 Jahren. Jetzt ist alles neu, es wird alles aufgebrochen und das gibt wahnsinnig viel Chance.
Es ist fast ein bisschen ähnlich wie Migros und Coop,
wo das ist nächste Thema.
Jahrzehntelang Monopolsituation.
Genau, 70%.
Und das sind die Zustandsstörer aus Deutschland, Lidl und Aldi. Ja. Und da sieht man jetzt heute einen absoluten Impact, vor allem auf Migros im Moment.
Absolut, absolut. Ich glaube, Migros hat das wirklich extrem unterschätzt, weil die sind immer vom Gedanken ausgegangen, ein Schweizer geht doch nicht in einen deutschen Discounter. Aber man muss mal sehen, ich habe letztens jetzt die Zahlen zusammengetragen, also Lidl macht über 120 Milliarden Umsatz. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Migros schaut, Supermärkte machen über 15 Milliarden. Also das heisst, Lidl ist der Faktor 8. Das heisst natürlich, dass Lidl bei all diesen grossen Industrie-Lebensmittelkonzernen, Nestle, Unilever, Danone, viel bessere Konditionen machen können. Das heisst, die können automatisch einfach billiger sein. Da kommt jetzt der Migros einfach nicht mehr an. Und ich glaube, diesen Faktor hat man extrem unterschätzt. Und man hat auch extrem unterschätzt, dass Zuwanderung ja dazu führt, dass mehr Leute da in der Schweiz sind und eigentlich mehr müssen in die Migros gehen. Aber die Zuwanderer kommen aus Ländern, zum Beispiel aus Portugal. Ich war kürzlich in Portugal. Da ist an jeder Straßenecke ein Lidl. Und wenn Portugiesen in die Schweiz kommen, dann haben die keine Ahnung von Migros. Wo gehen sie gut posten? In Lidl. Und dieser Faktor hat Migros total unterschätzt.
Aber es ist schon immer wieder interessant, wie man so Top-Manager, die ganz viel Geld verdienen, meint, sie seien auf einem Thron und vernünftig, aber sie verdienen zum Teil nur viel Geld, aber sie sind nicht so wahnsinnig vernünftig. Oder?
Die heben einfach ab. Also ich glaube, das ist aber etwas ganz Normales, dass man auf dieser Ebene, wenn man umgeht von Leuten, die alle sagen, du bist so gut und du machst einen guten Job und so, und wenn man so mächtig ist, dann hebt man einfach ab. intelligente Manager, die halten sich irgend so einen Hofnarr. Früher haben sie an den Fürstenhöfen so einen Hofnarr gehabt. Ich sage immer, die fehlen wirklich. Wenn ein Manager intelligent ist, dann haltet er sich einen Hofnarr, der ihm ab und zu mal sagt, wie nackt dass er eigentlich da steht. Und das sind die guten Manager. Die anderen, die schweben, heben ab und irgendwann holt sie dann die Realität ein, wenn es abstürzt.
Rito Lipp, ganz herzlichen Dank, dass du wieder bei uns bei Aktiv Radio vorbeikommen bist.
Es hat Spass gemacht.
Es war super spannend, die Tour d'Horizon. Ich hoffe, wir dürfen es bald gleich wieder machen miteinander.
Sehr gern.
Grüß den Grossbruder.
Der Grossbruder im Leutschenbach.
Genau. Ich grüße. Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
Aktiv Radio Interview.